Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Die Heiligen, das seid ihr. Ihr Lieben, diese wunderbaren Worte sind aus dem Eingangsgebet des Epheserbriefes. Und in diesem Gott aufs Höchste preisenden, vor Freude überbordenden Ton geht das Gebet dann weiter. Das war Vers 18 des ersten Kapitels. Da war von Erleuchtung, Hoffnung, Herrlichkeit die Rede. Dann folgen bis Vers 23, dem Ende des Gebets, die Worte Kraft, Macht, Stärke, Fülle. Ein konzentriertes Kraftpaket. Ich habe den Brief gelesen und möchte jetzt einige Stücke davon betrachten. Aber lest ihn zu Hause. Ja, der Epheserbrief, ein später neutestamentlicher Brief, mutet uns etwas zu. Zunächst einmal sprachlich, mit unheimlich langen Sätzen, mit einer Fülle von kompakten Worten darin. Aber dieser Brief macht auch Mut, das kann ich euch versprechen. Wir wollen jetzt einmal mutig in diese Fülle eintauchen, die Worte richtig kauen, so hat Luther das gesagt, um ihnen auf den Geschmack zu kommen. Also noch einmal Vers 18 lesen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Vielleicht geht es euch wie mir, dass euch die erleuchteten Augen des Herzens in diesem Vers zuerst anstrahlen. Was hat es damit auf sich? Erleuchtung ist ja augenblicklich auch auf dem nichtchristlichen spirituellen Markt sehr gefragt. Der Dalai Lama war im Mai in Frankfurt. Menschen strömten dahin. Sie sehnen sich nach Erleuchtung, die da versprochen wird. Sie möchten Klarheit gewinnen in den Verwirrungen ihres Lebens. Orientierung in dem unübersehbaren Durcheinander der Glücks- und Heilsangebote. Und wir Christen sind einigermaßen verwundert, dass so viele Menschen die Kirchen und Gemeinden verlassen und woanders ihr Heil suchen. Haben wir die Botschaft nicht überzeugend genug weitergegeben? Fehlen uns selbst die erleuchteten Augen? Nietzsche hat ja einmal gesagt, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Sollen wir uns also mehr anstrengen, bis wir schließlich das immer lächelnde Gesicht eines Buddha haben? Bei den heute angebotenen Erleuchtungs- und Glücksversprechen handelt es sich meist um bestimmte Wege, Methodiken, um zu innerer Harmonie zu gelangen. Nichts gegen ein paar Entspannungsübungen. Aber die erleuchteten Augen des Herzens, von denen der Apostel hier schreibt, sind doch etwas ganz anderes. Zunächst einmal sind sie keine Methoden, keine geistigen oder körperlichen Übungen, die man erarbeiten muss. Der Apostel gibt hier auch keine Anweisungen oder Anleitungen, sondern er wendet sich an Gott im Gebet. So macht er deutlich, wir sind in unserer ganzen Existenz von Gott abhängig. Nur durch seinen Geist bekommen wir eine neue Sichtweise, einen neuen Blick auf unser Leben. So wollen auch wir immer wieder für uns, für unsere Geschwister und Freunde, um Gottes Geist, um diese von Gott erleuchteten Augen des Herzens bitten. Der Apostel ist dabei voller Zuversicht, ja voll freudiger Zuversicht, dass die Geschwister in Ephesus von Gott mit dem erbetenen Geist beschenkt werden. Zunächst ist dieser Brief ja an die Menschen in Ephesus gerichtet, allerdings wohl von vornherein auch zum Vorlesen in anderen Gemeinden, sonst wären mehr personenbezogene Mitteilungen enthalten. Also reihen wir uns ruhig unter die Zuhörer und fühlen uns angesprochen. Aber schauen wir uns zunächst einmal die Situation unserer Geschwister aus Ephesus an. Das antike Ephesus, heute liegt es in der Türkei, war eine der bedeutendsten und größten Hafenstädte des Römischen Reiches. Man schätzt, dass es über 200.000 Einwohner hatte, und wie in allen Städten dieses riesigen Reiches war die Einwohnerschaft absolut nicht einheitlich. Menschen aus den verschiedenen Reichsgebieten waren hier zusammengeströmt, zum Beispiel Griechen, Römer, Juden, Söldner aus den verschiedenen Gebieten, auch germanische Söldner. Stellt euch die verschiedenen Rassen und Sprachen, die unterschiedlichen Lebensanschauungen und religiösen Standpunkte vor. Außerdem gab es enorme soziale Unterschiede. Die Gemeinde von Ephesus war eine der ältesten christlichen Gemeinden, gegründet von Apollos. Paulus war mehrfach hier, einmal 3 Jahre lang. Er schrieb hier wichtige Briefe. Auf welche religiösen Vorstellungen traf hier die Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus Christus? Ihr kennt ja aus der Apostelgeschichte die Begebenheit vom Aufstand des Goldschmieds Demetrius gegen die erfolgreiche Missionspredigt des Paulus. Da ging es angeblich um das Ansehen der Stadtgöttin Artemis, aber in Wirklichkeit um das lukrative Tourismusgeschäft mit den Artemis-Figuren. Die offiziellen griechisch-römischen Staatsgötter hatten für die meisten Menschen ihre Bedeutung verloren. Schon lange glaubte kaum noch einer an sie im Sinne einer persönlichen Beziehung. Unpersönliche Schicksalsmächte, importierte geheime Kulte traten an ihre Stelle. Doch sie vermochten für die Menschen keinen Sinn, keine Hoffnung zu stiften. In diese Situation hinein trifft nun das Evangelium, trifft nun auch dieser Brief. Unsere labile, verworrene geistige Situation heute ist derjenigen der Menschen damals sehr ähnlich. Und so wollen auch wir uns von dem Apostel zurufen lassen: Ihr habt eine Hoffnung, eine Zukunft, ein herrliches Erbe wartet auf euch. Da steht, es ist sein Erbe. Wir sind von ihm berufen, von ihm, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie es im Vers davor heißt. Da sind keine kalten, anonymen Schicksalsmächte, kein sich im ewig gleichen Zeitenlauf drehendes kosmisches Rad, sondern, so zeigt es der Apostel in diesem Brief, den Ephesern und uns auf, Gott hat die Welt, den Kosmos und jeden Einzelnen von uns geschaffen und hat mit allem ein Ziel. In Vers 9 und 10 des Briefes heißt es, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. So wörtlich im Text. Also, etwas einfacher ausgedrückt, Gott überlässt die Welt, die er geschaffen hat, nicht sich selbst, sondern will sie zur Vollendung führen, zur Vollendung in Christus. Und in diesem großen Plan sind auch wir gleichsam eingezeichnet. Jeder Einzelne von uns ist von Beginn der Welt an zu dieser zukünftigen Herrlichkeit berufen und begleitet. Das ist unsere Hoffnung und unser Ziel. Wir haben bis jetzt Verse angeschaut, die sich mit der durch den Geist erleuchteten Sichtweise auf unsere Zukunft beschäftigen, die natürlich schon ein helles Licht auf unser jetziges Leben wirft. Aber nun geht es um die Gegenwart. Vers 19. Und wie überschwänglich groß ist seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Ich lese das nochmal. Wie überschwänglich groß ist seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Der Apostel schreibt, wir erleben Gottes Kraft schon jetzt in der Gegenwart. Die Macht seiner Stärke wurde an uns wirksam. Da regt sich in uns wohl Protest oder zumindest Zweifel. Kann man das so absolut von unserer Lebensrealität sagen? Uns geht's da wie Gideon, dem Antihelden. Und haben das die Epheser so erlebt? Gottes Kraft und die Macht seiner Stärke? Sie erlebten wie überall die Christen im Römischen Reich den Widerstand und die Verfolgung durch die Macht des Staates. Wir haben von den Verfolgungen gehört. Wir wissen, wie die Christen da gelitten haben. Aber die Epheser erlebten auch, wie sich Menschen immer wieder ihren öffentlich verachteten Gemeinden anschlossen. Als Wunder erscheint auch ungläubigen Historikern die rasante Ausbreitung des Christentums in den ersten 3 Jahrhunderten. So heißt es in der Zeitschrift Spiegel, die sonst gegenüber dem Christentum ja traditionell spöttisch ist, in nur 300 Jahren stieg das Christentum von einer Provinzsekte zur Weltreligion auf, trotz schlimmster Verfolgungen. Am Ende gab sich das Römische Kaiserreich geschlagen. Kaiser Konstantin ließ sich taufen. Gottes Macht und Stärke ohne Waffen in der Realität der Geschichte. Übrigens auch ohne Twitter und Facebook und sonstige Medien, keine Post war da, alles zu Fuß oder per Schiff. Und das Evangelium kam schließlich bis zu uns, sonst säßen wir nicht hier. Jetzt zurück zur Zeit der Epheser. Was zieht die Menschen jener Zeit so zu den Versammlungen der Gläubigen? Denn da war es ja besonders schwer wegen der Verfolgung. Bevor sie die Botschaft hören, die sie ja dann sehr trifft, sehen sie zunächst einmal unterschiedlich zusammengesetzte Grüppchen von Menschen. Nicht viele Weise, Mächtige oder Vornehme, wie Paulus im 1. Korintherbrief schreibt. Manch einer spottet über sie, andere staunen oder sind fasziniert. Denn hier wird etwas verkündigt und gelebt, das für das Altertum ungeheuerlich ist. Alle Schranken des Sozialen, der Kulturen und des Geschlechts gelten nicht. Das Erlösungsangebot Jesu steht allen Menschen offen. Paulus predigt und schreibt, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Brisante Worte damals, aber auch eine Herausforderung für heute. Gemäß diesen Worten wird in diesen urchristlichen Gemeinden auch gehandelt. In Philippi gründet Paulus die erste Gemeinde mit Juden und Christen. eigentlich eine Unmöglichkeit. Von Beginn der Gemeindegründungen an kümmert man sich um die Armen. Besonders Frauen, total rechtlos, waren von Armut betroffen. Zu Tausenden bettelten sie in den Städten. Ein enges Helfernetz wird in den Gemeinden aufgebaut. Eine Kultur des Teilens entwickelt sich. Wir haben ja da die Berichte aus der Apostelgeschichte. Der reichen römischen Oberschicht gefällt so etwas nicht. Sie liegen zu Tafel, verspeisen Flamingozungen, während ihre Sklaven in den Silberminen schuften. Und die Gedemütigten und Unterdrückten dürfen in die Gemeinden kommen, werden nicht ausgegrenzt, sondern dürfen sich zugehörig fühlen zum Leib Christi. Für das Denken dieser Zeit mit seinen engen Familien- und Standesschranken ist diese bis dahin nicht gekannte Offenheit und die völlig neue, integrierende Praxis gemeinschaftlichen Lebens sensationell. So kommen auch Arbeiter und Sklaven, viele Frauen, aber auch einige Angehörige der Oberschicht sind fasziniert und schließen sich den Gemeinden an, stellen ihre Häuser als Versammlungsorte der Hausgemeinden zur Verfügung. Das lesen wir in den Briefen, wenn Paulus immer schreibt, grüßt die Gemeinde im Hause des Erastus und so weiter. Oder bei Philemon, daraus kann man das schließen. Sie alle sind versammelt zum gemeinsamen Gebet, zum Gottesdienst, zum Essen, zum Abendmahl und anderen Veranstaltungen. Malen wir uns mal diese verschiedenen Menschen recht lebhaft vor Augen, wie unterschiedlich sie wohl aussahen, gekleidet waren, vielleicht auch rochen, wenn sie frisch von der Sklavenarbeit abgehetzt in die Versammlungen kamen. Das neue Gemeinschaftsleben macht Taktgefühl erforderlich. Der Apostel mahnt zum Beispiel das Taktgefühl bei den gemeinsamen Mahlzeiten an. Die einen sollen nicht schon vorher alles aufessen, ehe die anderen kommen. Also da geht es nicht nur um, das ist nicht nett, dass die anderen nicht zu essen bekommen, das ist auch, aber auch, so verhält man sich nicht gegenüber seinen Brüdern. Sklaven werden nämlich Brüder genannt. Skandalös für edle Römer. Draußen auf den Straßen gab es auch diese Mischung der Rassen, Schichten, Religionen. Aber da würdigte keiner den anderen eines Blickes. Immer wieder mussten Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Volksgruppen mit militärischer Gewalt niedergeschlagen werden. Theoretisch sollte die Pax Caesaris herrschen, der Friede des Kaisers, darauf waren sie ganz stolz. Ihn hat es aber in der Praxis nie gegeben. Was war nun das Geheimnis des Friedens, des gelungenen Zusammenlebens in den christlichen Gemeinden? Natürlich waren diese Menschen keine Engel. Es gab auch Konflikte. Die Bibel verschweigt sie nicht. Aber hatten diese Christen ein besonderes Konzept? Auf diese Frage nach dem Frieden, nach der Einheit, will der Epheserbrief auch antworten. Das ist sein Hauptanliegen. Und die Aussage? Die Einheit der Gemeinde hängt an keinem Programm, keinem Konzept. Die Einheit der Gemeinde hängt an einer Person. Sie hängt an Jesus Christus und seinem Liebeswerk. Lasst euch von Gott den richtigen Blick geben, werden wir aufgefordert, um zu sehen, welch große Barmherzigkeit und Liebe Gott in Christus an uns gewandt hat. Besonders im Kapitel 2 wird dieser Grund der Liebe geschildert. Es gibt eine alte Vertonung in unserem alten roten Liederbuch, Das sind genau Verse aus dem Epheserbrief. Das ist Lied Nummer 303. Dazu gibt es keine Gitarrengriffe. Eine Klavierspielerin haben wir heute auch nicht. Wir versuchen das also mal so. A cappella. Hört sich gut an. Und also 303, das ist ja nur eine Strophe. Und es sind genau, wie es da steht, die Verse aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Aus der tiefen Erfahrung dieser großen Liebe kann dann die Liebe erwachsen. Die Liebe zu Christus, die Liebe zum Bruder, die Liebe zum Nächsten, sogar zum Feind. Und so verblüffend selbstverständlich, wie der Schreiber die Stärke Gottes im Leben der Christen wirksam sieht, hält er sie für fähig, in der Liebe zu wachsen. Denn wie die Stärke ein Geschenk ist, ist auch die Voraussetzung für die Liebe untereinander uns schon geschenkt, indem Christus uns liebt und zu einem Leib zusammenfügt. Natürlich sind wir keine Marionetten, aber wir können offen sein. Das macht wahrhaftig Mut, Mut zur Liebe. Offensichtlich haben die Menschen in diesen frühen Zeiten, in diesen frühen Gemeinden, das verstanden und im großen Maße verwirklicht, sodass auch andere Menschen von der Botschaft der Liebe angezogen wurden. Wir können auch die Menschen hier in diesem Gottesdienstraum ganz verschieden sehen. Oh, der ist dünn. Die ist dick. Die ist schick gekleidet. Auffällig. Bisschen schlampig. Sehr sympathisch. Unsympathischer Typ. Aber das ist hier, wo wir uns um Christus versammeln. Ganz unerheblich. Lasst uns unsere Augen dafür öffnen, Gott bitten, dass er sie erleuchtet, um zu sehen, hier sind meine von Christus geliebten Brüder und Schwestern, wie ich Glieder an seinem Leib. Ich schließe jetzt mit den Versen, auch aus dem Epheserbrief 16 und 17 aus Kapitel 3, in denen der Apostel für die Gläubigen noch einmal um Kraft und Liebe bittet. Er ist sich sicher und hat erlebt, dass dieses Gebet erhört wird. Ich lese und bete. Ich bitte, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen und dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Amen.